rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Herzlich willkommen bei Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Dirk Stermann, der wohl bekannteste Deutsche in Österreich. Viele von uns kennen ihn noch vom Salon Helga von FM4. Er ist ein sehr erfolgreicher Kabarettist und spielt immer wieder in Filmen mit und ist jede Woche der deutsche Teil von Willkommen Österreich. Dass er aber viel mehr kann als Witze erzählen, beweist er in seinen zahlreichen Büchern, die allesamt Bestseller sind, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Nun ist sein neuer Roman erschienen. Er trägt den geheimnisvollen Titel Maxim und darüber reden wir heute. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, es hat sich ein bisschen etabliert, dass ich immer vorher das Cover beschreibe. Man sieht den Helden des Buches. Er lehnt lässig am Seitentresen eines Würstelstands und neben ihm steht ein Mensch im Bärenkostüm. Das ist natürlich voll der Hingucker, wie man so schön sagt. Es ist bunt und glänzend, ein etwas räudiger Bär und ein sinnend in die Ferne blickender, graumelierter Herr. Wie kam es zu diesem Cover, lieber Dirk?
Es gab mal als Buch 6 Österreicher unter den ersten 5. Und da war ich vor einem Würstelstand damals. Und das,
aber ohne Bär.
Ohne Bär, genau. Und das war vor 12 Jahren. Und da ging es auch um diesen Dirk Stermann, der da in Wien ist. Und diesmal geht es wieder um diesen Dirk Stermann. Und dann hatte der Verlag ursprünglich nur einen Bären vorgesehen, weil der zweite Held des Buches neben mir, der eigentliche Held, mit Bären kämpft. Und dann habe ich aber irgendwann vorgeschlagen, naja, aber da das ja quasi wieder das Gleiche ist wie damals, die Fortsetzung, gehen wir doch wieder zum Würstelstand. Und dann haben wir uns einen anderen Würstelstand ausgesucht. Das ist auch der gleiche Fotograf, der damals das Foto gemacht hat. Und dann habe ich ein Bärenkostüm besorgt und habe aber vergessen, dass wir jemanden brauchen fürs Bärenkostüm. Habe ich echt nicht dran gedacht, total dumm. Und dann waren wir, der Fotograf und ich, beim Würstelstand und dann haben wir den Würstelverkäufer gefragt, ob er ins Bärenkostüm steigen würde. Und dann hat er gesagt, gerne, und jetzt ist es eben der Würstelverkäufer in dem Bärenkostüm.
Und würdest du uns noch verraten, wo der Würstelstand ist?
In der Pfeilgasse im 8. Bezirk.
Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und den Würstelstandverkäufer anschauen, dann können wir ihm ein Autogramm bitten, weil dann können wir sagen, er ist der Mann im Bärenkostüm.
Eigentlich ja, ich habe nur auf Twitter, wo ich nicht bin, aber jemand hat mir das geschickt gelesen, dass sie dieses Buch gesagt haben, und das ist der Würstelverkäufer, der aber nicht mehr bei Ihnen ist. Aber der sich trotzdem damals gefreut hätte, angeblich.
Das Buch ist ja seit ein paar Wochen erst am Markt. Es ist schon sehr viel drüber geschrieben worden. Du hast auch schon einige Interviews gegeben. Trotzdem müssen wir kurz den Inhalt umreißen. Denn unter dem Titel Maxim kann man sich ja wenig vorstellen, zumal dieses Maxim ja auch sehr eigenartig geschrieben ist. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, wer denn dieser Maxim eigentlich ist?
Dieser Maxim ist ein aus der Ukraine kommender Babysitter, also ein Ukrainer, um es einfacher zu sagen. Der Dirk Stermann in dem Buch und seine Freundin suchen für den kleinen Sohn einen Babysitter und es bewerben sich sehr viele schöne junge Frauen, unter anderem aber auch ein Typ, glatzköpfig, verschwitztes Sweatshirt, der auch gar keine Fähigkeiten beschreibt über sich, sondern nur schreibt, mache alles. Und aus verschiedenen Gründen wählt man den Maxim aus, weil man politisch extrem korrekt zu sein glaubt. Und Maxim wird dann der Babysitter des kleinen Sohnes.
Dann beginnt die Geschichte,
so beginnt die Geschichte
Fahrt aufzunehmen. Also Maxim ist die Hauptfigur im Buch. Wir können ihn uns ganz gut vorstellen. Die zweite Hauptfigur können wir uns auch sehr gut vorstellen, weil die ist ganz bekannt. Das ist Dirk Stermann. Der Ich-Erzähler in deinem Buch ist die Hauptperson. Er ist Kabarettist, ist 1987 aus Duisburg nach Wien gezogen. Er ist in einer wöchentlichen Fernsehsendung und hat vor über 10 Jahren, also vor 12 Jahren, einen Bestseller geschrieben. Und zwar über sein Leben als Piefke in Österreich. Trotzdem ist Maxim aber keine wahre Geschichte. Weißt du denn selber noch, was wahr ist und was nicht wahr ist in diesem Buch? Also die Eckdaten hoffentlich schon, von wegen, bist du mit der Frau noch zusammen, gibt es das Kind noch, das wirst du wissen. Aber ansonsten diese vielen Anekdoten, die du da drinnen erzählst.
Also sagen wir mal so, ich weiß, dass Tendenzen stimmen. Die Geschichten selber sind trotzdem dann alle dramatisiert. Die Figuren, die vorkommen, auch die mir nahestehenden Figuren, sind nicht die echten Figuren, sondern sie haben andere Namen, sie verhalten sich auch anders, sie tun andere Dinge. Die Grundgeschichte war einfach die, dass ich versucht habe, Dinge zu erfinden, die aber alle stimmen könnten. Vielleicht auch stimmen teilweise. Manchmal weiß ich es tatsächlich, wie du ja gefragt hast, auch gar nicht mehr, ob es stimmt. Das meiste ist auf jeden Fall trotzdem dramatisiert. Es gibt Figuren, die vorkommen, die es im echten Leben auch gibt, die ich auch teilweise nicht gefragt habe, ob sie vorkommen wollen. Und die Situationen aber auch nicht stimmen. Aber sie hätten stimmen können mit diesen Figuren. Das heißt, da ich ja durch meinen Beruf so eine irgendwie eine öffentliche Figur bin, habe ich versucht, so alles so wahrhaftig wie möglich zu erfinden.
Ja, ich fand es total lustig, weil es gibt natürlich Figuren da drinnen, die ich auch kenne. Zum Beispiel mit Pater Giovanni bin ich auch schon im Luxor gesessen und habe Kaffee getrunken.
Ja.
Und wie du den beschreibst, denke ich mir, oh mein Gott, und es kommen Geschichten im Buch vor, die du mir schon selber auf irgendwelchen Partys erzählt hast.
Ja.
Und dann gibt es wieder Geschichten, wo man denkt, das kann nicht stimmen. Also du führst einen sozusagen ständig auf die falsche Fährte und wahrscheinlich dich selber auch immer so ein bisschen.
Ja, das finde ich dann das ganz Schöne, dass man die Realität dramatisieren kann. Also mir ist das immer urwichtig, dass wenn du schreibst, dass es nachvollziehbar ist, dass es stimmen könnte, dass Jahreszahlen stimmen oder dass Wege stimmen, dass dann, wenn man von der Ecke zu der geht, dass dann wirklich die Gasse daneben in der Mitte ist, dass es auf der richtigen Straßenseite ist und sowas. Das ist jetzt, da bin ich dann, weiß ich nicht, ein bisschen penibel. Aber ich glaube, dadurch, dass es stimmen könnte, ist auch der Rest glaubhafter.
Mhm.
Wenn das auch alles gelogen wäre oder mir wurscht gewesen wäre, dann glaube ich, wird das nicht so gut funktionieren.
Ja, es ist eine Art zu schreiben, die durchaus im Trend liegt. Du hast aber damals 6 Österreicher unter den ersten 5 geschrieben, als es noch keinen Knausgard und noch keinen Meyerhoff gab, die ja quasi die großen Stars des autofiktionalen Erzählens sind. Das hat dann ja sogar einen Namen bekommen. Ich glaube, als dein Buch erschienen ist, war das noch nicht gelabelt, sondern da hat halt einfach einer über sein botschaftes Leben geschrieben, wie man so schön sagt in Österreich. Warst du ein Trendsetter? Würdest du das so bezeichnen?
Nein, würde ich nicht so bezeichnen.
Die haben nicht alle von dir abgeschrieben.
Haben sie nicht, haben alle eigenständig gearbeitet. Und ich glaube, dass Knausgard zu dem Zeitpunkt ja auch schon, da er ja ungefähr 10.000 Seiten geschrieben hat, wird er damals zumindest mal 8 Seiten schon gehabt haben, als ich das Buch geschrieben habe.
Ja, aber dass er so erfolgreich damit geworden ist, ist ja doch
das liegt an,
ein Zeitgeist, sage ich
mal. Ja, dass er so erfolgreich geworden ist, liegt an mir.
Das liegt natürlich an dir, nicht am Zeitgeist, das ist klar.
Ja, naja, obwohl mich überrascht, dass die Norweger das damals überhaupt mitbekommen haben. Aber vielleicht war es von Anfang an so, dass Knausgard nur in Wien erfolgreich war am Anfang, weil ich Trendsetter war.
Ah ja, das hast du gut gemacht. Ich hoffe, der Herr Knausgard hat dich ein bisschen an seinem Honorar beteiligt.
Ich schaue ja auch ein bisschen ähnlich ihm. Ich schaue ihm jetzt ja, immer ähnlicher, ja. Haben wir gesagt.
Wahrscheinlich muss man genauso ausschauen, wenn man erfolgreich autofiktionale Bücher schreibt.
Ja, aber das klappt
ich
dann bei Meyerhoff
dann einfach.
Nicht.
Meyerhoff also der hat keine Haare, das
ja,
stimmt.
Keine Haare, ja. Ich weiß auch nicht. Vielleicht spielt das doch gar keine Rolle, das Äußerliche.
Du schreibst ja schon über deine Familiensituation, also sprich, du hast eine Frau, du hast ein Kind, für das man auch einen Babysitter sucht. Wie ist es dir da beim Schreiben gegangen? Hast du da nicht manchmal so ein bisschen Scheu, das zu sehr auszustellen? Also ich kenne das ja auch, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, wo meine Familie drinnen verbraten wird sozusagen.
Und also darf ich dir die Frage stellen, wie war das denn für deine Familie?
Naja, für meine Familie war das so, dass ich das Buch damals geschrieben habe als absoluter No-Name. Das heißt, ich habe das völlig freigeschrieben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass 100.000 Leute dieses Buch lesen.
Haben sie aber.
Haben sie aber.
Und dann, wie war das dann für deine Familie?
Naja, so ein bisschen wie für deine Familie, nehme ich an. Also dein kleiner Sohn kann es noch nicht sagen, aber deine große Tochter, die ich ja auch kenne, die lebt ja schon ein bisschen auch mit diesem, du bist das Kind von Stermann und meine Kinder leben, du bist die Kinder von der Hartlieb.
Ja.
Und das macht ja schon was. Ich habe es aber damals geschrieben, bevor ich quasi prominent geworden bin. Das heißt, ich habe es völlig naiv und freigeschrieben und sonst hätte ich es vielleicht auch nicht so geschrieben. Du schreibst das aber, du bist auf der Straße angesprochen, du wirst im Zug angesprochen, von dir werden Selfies verlangt tagtäglich und du schreibst trotzdem über dein Kind, über deine Frau, über dein Leben.
Genau, das kann ich machen, weil ich eben nicht über meine Frau und mein Kind schreibe, sondern ich würde nie über mein Privatleben irgendwas erzählen, nie. Also ich kann mich erinnern, dass die Profiljournalistin, die Gesellschafts...
Ja, Rohraftl.
Die Rohraftl hat mal, weil sie im gleichen Raum saß wie der Stefan Grissemann, der Bruder von Christoph, der ja Kulturchef beim Profil ist. Und die hat dann der Stefan mir erzählt, dass sie mich angerufen hat wohl. Und dann hat sie zum Stefan Grissemann gesagt, Wahnsinn, also aus dem Stermann irgendwas Privates rauszukriegen, da kannst du leichter Hühner melken. Und so ist es aber auch. Also das heißt, ich würde nie tatsächlich über mein Leben reden. Mach auch, wenn mein Kind dabei ist, darf man auch keine Selfies machen. Das geht nur, weil ich aus dem Ganzen eine Geschichte mache. Und ab dem Moment, wo es eine Geschichte ist, ist es für mich eine Geschichte. Und die möglichen Figuren sind zwar in meinem Umfeld, sind aber ab dem Moment, wo ich die Geschichte schreibe, Teile einer fiktiven Geschichte.
Du hast ja eigentlich schon eine recht beachtliche Karriere, recht viel mehr geht, sage ich mal, nicht mehr in Österreich. Du bist Radiomoderator gewesen, du bist Kabarettist, hast ausverkaufte Programme und du bist einmal in der Woche im österreichischen Farbfernsehen. Also was kann man sich denn mehr wünschen? Trotzdem hast du irgendwann dich entschlossen, ein Buch zu schreiben, obwohl du ja quasi eh ständig schreibst. Ich sage nur Stichwort Gags, 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 da wirst du ja hoffentlich auch ein bisschen mitschreiben. Ist ein Buchschreiben für dich quasi die Königsdisziplin? Also wolltest du das immer? Brauchst du das, obwohl du so erfolgreich bist in allen anderen Bereichen, die du machst?
Ich glaube, jeder hat ja so ein Bild von sich, was er eigentlich sein möchte oder machen möchte. Und als ich maturiert habe, war für mich ja nicht klar, dass ich Schriftsteller sein möchte. So, und entweder Schriftsteller oder Auslandskorrespondent.
Jetzt bist du beides quasi.
Nein, bin ich nicht. Und dann bin ich nach Wien gekommen und also ich habe in Deutschland noch ein Semester Germanistik studiert, dann sofort aufgehört, weil die alle viel klüger waren und viel mehr wussten über Literatur und das waren alles so Linksanarchos. Die haben mich dann immer beschimpft, dass ich so ein konservatives Literaturbild hätte und dass ich, warum ich nicht in einem RAF-Haus wohne, sondern in einer eigenen kleinen Wohnung und so. Warum bei mir nicht Hubschrauber vom Verfassungsschutz über dem Haus fliegen? Und da habe ich immer sagen, tut mir leid, ich habe noch nichts gemacht, dass die über mir kreisen.
Und dann bist du nach Wien gezogen. Das war die sichere Flucht.
Nach Wien gezogen, genau, wo das unüblich ist, dass Hubschrauber über den Häusern kreisen, weil man eine linke Revolution plant. Also bin ich nach Wien gekommen und bin dann zufällig zum Radio gekommen. Und so war es dann für mich so, das Erste, was ich beim Radio gemacht habe, waren dann Kurzgeschichten. So eine Art Adventskalender. Das war damals Zickzack, die Jugendsendung. Kennt keiner mehr, aber du kennst es noch. Und das waren so 24 Geschichten. Und da habe ich mir so gedacht, siehste, cool, das geht ja auch. Man kann ja auch fürs Radio schreiben. Das ist ja noch viel cooler eigentlich. Und dann habe ich Grissemann kennengelernt. Und dann haben wir halt damals aber dann auch immer wieder bei Salon Helga unendlich viele Mini-Kurzgeschichten geschrieben, die immer fast nie ein Ende hatten, weil wir immer geschrieben haben, bis das Rotlicht kam und deswegen dann immer einen Schlusssatz hingerotzt haben, weil keine Zeit mehr da war. Aber das hat mir eben auch immer Spaß gemacht. Und dann kam halt irgendwann dann die Anfrage von dem Ullstein Verlag, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und die dachten aber, glaube ich, dass ich ein Sachbuch schreibe über Wien aus deutscher Sicht. Dann habe ich aber einen Roman geschrieben und dann waren die ganz verblüfft. Und für mich war das aber eh klar, dass ich das machen werde. Und so fing das dann halt an. Und das Schreiben ist für mich nicht, ich möchte nicht sagen die Königsdisziplin, es ist die liebste, sagen wir die Lieblingsdisziplin.
Dein Buch davor war der Hammer. Ich gestehe, ich habe es nicht ganz gelesen, weil ich habe damals selbst einen historischen Roman geschrieben und habe mir gedacht, oh Gott, der Stermann hat 700 Seiten geschrieben, ich schreibe immer nur 175.
Nein, ich habe nicht 700, das war 400.
Das war so dick,
ja,
das
dick Buch. War's, ja.
Das war wirklich dick, ja. Ja, und wahnsinnig gut recherchiert.
Wie dick war deins denn dann?
Nein, ich habe ja 4 geschrieben, aber die haben alle immer nur so 175 Seiten. Was? Da kannst du dann schnell wieder aufhören, das ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Dein Buch davor, vor dem Hammer, war Der Junge bekommt das Gute zuletzt und das war ein Buch, das hat, glaube ich, nicht nur mich überrascht, ich weiß noch genau, ich lag damals im Garten und habe das in einem Ruck durchgelesen und am Schluss habe ich richtig geweint, sodass mein Mann aus dem Haus gekommen ist und gesagt hat, was ist denn los? Und ich sagte, der Stermann hat so ein trauriges Buch geschrieben. Ich kann mich wahnsinnig gut erinnern und es ist nicht oft, dass ich mich so erinnern kann an so Situationen, in denen ich Bücher gelesen habe. Was liegt dir denn mehr, das Traurige oder das Lustige oder ist das eh alles eigentlich auch fließend?
Das habe ich ganz schnell geschrieben, der Junge bekommt das Gute zuletzt.
Aber es ist dir selber unter die Haut gegangen.
Ja, ja, ja. Ich war auch beim Schreiben angerührt, das weiß ich auch noch. Also schau, ich glaube, Bücher, die ich mir merke, sind in der Regel nicht lustige Bücher. Das ist so. Mhm. Das heißt, also als Leser schätze ich das sehr. Zum Beispiel das Maxim ist unterhaltsam, aber es ist trotzdem hat es so traurige oder sagen wir mal sentimentale Momente und das brauche ich, glaube ich. Also ich glaube, ich habe so eine rheinische Herangehensweise ans Leben, so dass ich irgendwie will, dass es gut ist, aber schon auch nicht dumm genug bin, nicht zu wissen, dass es auch ein bisschen nicht so gut ist. Und das Spiel so zwischen Traurigkeit und Fröhlichkeit finde ich das, was mich eigentlich am meisten interessiert. Und das, was ich zum Beispiel bei Knausgard geht mir das ein bisschen ab. Mhm. Es ist dann halt so, es wird dann so monoton emotional. Und ich glaube, es ist für mich als Leser auch interessanter, wenn es so hin und her geht ein bisschen auch.
Also ich glaube, das macht auch den Reiz dieses Buches, also Maxim jetzt aus, man liest es und das ist natürlich am Anfang mal ein lustiges Pointenfeuerwerk und dann steigt man so ein in die Geschichte und dann merkst du aber hinter jeder Pointe oder nicht hinter jeder, aber es steckt überall auch so eine gewisse Melancholie oder Betrachtung übers Leben dahinter. Und also ich lese ja so Bücher, die ich mir für einen Podcast vorbereite, immer mit Bleistift und dann streiche mir dann irgendwie Sätze, wo man einhaken könnte. Und ich habe dann am Schluss so durchgeblättert und es waren eigentlich immer nur die nachdenklichen Sätze, die ich mir unterstrichen habe. Weil die lustigen, ja, das ist mir eh gewöhnt von dir, sozusagen.
Ja, genau.
Schwitze erzählst du eh ständig.
Ja, aber das ist das Gute beim Schreiben, was du ja dann auch weißt, dass anders als beim Fernsehen, wo es ja so es sind ja teilweise Sätze nur, die man sagt, also lustige Sätze. Und beim Schreiben geht es ja nicht darum, dass man quasi Gags macht, sondern eine Situation beschreibt, die dann unter Umständen, wenn es irgendwie glückt, auch Humor haben kann oder so.
Ja, oder auch kippen kann.
Oder auch eben, das ist das Gute, ruckizucki kippen kann, was bei meiner normalen Arbeit viel komplizierter wäre.
Ich muss dir noch ein E-Mail vorlesen, was eigentlich dir gehört. Es wurde allerdings zu mir geschickt. Ich war ja bei einer Buchpräsentation dabei, beim Theater im Park und habe den Büchertisch dort gemacht. Da hast du ja eigentlich eher nur so humorvolle Stellen gelesen. Es wurde sehr viel gelacht im Publikum. Und weil ich ja quasi als Büchertischmacherin auch so eine öffentliche Person bin, habe ich danach folgendes E-Mail bekommen. Ich lese es dir jetzt kurz vor. Warum hat dieses Buch von Dirk Stermann so gute Kritiken? Einfach, weil er Dirk Stermann ist? Wie er sich dort als Vater und Partner darstellt, finde ich absolut nicht lustig. Wir leben in 2022. Was ist erstrebenswert an solch einer Partnerschaft? Immerhin soll ja die Hälfte davon laut ihm selbst stimmen. Und auch wenn nichts davon stimmen würde, warum findet so ein Buch so krassen Anklang? Finden die Leute, und wirklich viele haben das Buch ja anschließend gekauft, für sie freut es mich, Klammer, cool, wenn jemand ein Banksy-Vater ist und was daran ist gute Literatur? Oder verstehe ich das Buch einfach nicht und es ist eine versteckte Ironie, die mir verborgen bleibt? Also dieses E-Mail habe ich 2 Stunden, nachdem ich heimgekommen bin, bekommen. Die Dame hat es mir geschickt, weil sie wahrscheinlich deine Mailadresse nicht hat. Ich habe es dir nicht weitergeschickt, sondern ich habe ihr geantwortet. Was hättest du ihr denn geantwortet?
dass sie jedes Recht der Welt hat, das so zu empfinden und vielleicht aber sinnvollerweise sich nicht das Buch kauft, weil das will sie ja nicht, aber vielleicht ausborgt, sich das Ganze mal durchliest und dann nochmal vielleicht schaut, ob sie bei ihrer Meinung bleibt oder nicht. Aber grundsätzlich ist es ja so, bei jeder Einschätzung hat jeder Recht, finde ich,
für sich selbst. Und wenn du solche E-Mails oder Anfragen bekommst, beantwortest du sie in der Regel? Wenn sie zu dir durchdringen?
Nein. Beantworte ich nicht, weil ich das nicht mag, dass man in so ein Rechtfertigungsding kommt oder in ein Gekränktsein. Also in der Regel schreibe ich Leuten zurück, vielen Dank für ihre Mail, was dann alles bedeuten.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sie hat in diesem Mail natürlich angeschrieben, dass Dirk Stermann im Buch ein sogenannter Banksy-Vater ist, also einer, der nicht da ist, wo gar niemand weiß, wie der eigentlich ausschaut, weil er immer nur so schemenhaft auftaucht. Das ist natürlich nicht so, weder im echten Leben noch in diesem Buch. Du hast ein sehr berührendes Buch über Vaterschaft geschrieben. Wenn die Dame es weiterliest, dann merkt sie spätestens auf Seite 25 eigentlich, dass da um viel mehr geht als um dieses, ich putze mich ab und gehe jeden Abend woanders spielen und hänge meiner Frau das Kind an, sondern es geht um geteilte Care-Arbeit und es geht auch um die Schwierigkeit, das zu organisieren. Was mich sehr berührt hat in diesem Buch, ist ja die Liebe des Helden zu seinem Sohn, zu seinem kleinen Sohn, die er immer wieder beschreibt, wo er selber auch sich wundert drüber. Wie kann man so ein kleines Ding, so einen kleinen Menschen so lieben und dem so ausgeliefert sein. Ja, wie war das beim Schreiben? Wie bist du an das herangegangen? Das ist, nehme ich an, relativ authentisch, sowas. Weiß ich nicht, ob man sowas schreiben kann, wenn man keine Kinder hat.
Ja, das weiß ich auch nicht. Sagen wir mal so, für mich ist es auf jeden Fall leichter, es zu beschreiben, weil ich es habe, also weil ich es kenne, das Gefühl. Ich glaube, es gibt immer so eine Elternmafia im Sinne von, wenn du jetzt mit Leuten redest, die keine Kinder haben, bringt es gar nichts, mit ihnen über die Kinder zu reden oder über das Vatersein oder Muttersein, weil das so viele Aspekte hat, dass das für die anderen auch Fahrt ist eigentlich. Also das heißt, du musst es emotional selbst erleben, sonst wirst du das halt so nicht haben. Und nochmal zurückkommend auf diese Mail von der Dame, ich finde es immer so lustig, da das ja auch dramatisiert ist natürlich, mir ist das jetzt gerade eingefallen, dass eine ORF-Kollegin mal bei uns in der Fernsehsendung war, eine Zeit im Bild-Kollegin. Und die waren in der Quarantäne, waren die im Studio 4 Wochen lang, glaube ich, eingesperrt am Künickeberg. Und im Vorgespräch hat sie mir gesagt, sie fand das so arg, weil sie hat Kinder, aber ihre männlichen Kollegen auch. Und sie hat dann böse Briefe bekommen, wie können Sie das machen? Sie sind doch Mutter und wieso sind Sie dann 4 Wochen da am Künickeberg? Und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, ich stelle dir genau die Frage dann gleich in der Sendung und dann ist das quasi für dich, dann werfe ich das Stöckchen. Mhm. Und dann sitzen wir also in der Sendung und dann sage ich zu ihr, wieso warst du da 4 Wochen? Du hast doch Kinder, das ist ja Wahnsinn, was bist denn du für eine Rabenmutter? So, dann hat sie ihr dann erzählt. Und danach habe ich dann total böse Mails bekommen von Frauen, auch von aufgeklärten, klugen, feministischen Frauen, die gesagt haben, ich hätte dir sofort den Wein ins Gesicht geschüttet. Wie gibt's das, dass du so bist? Dann habe ich immer so gedacht, das gibt's doch nicht. Die kennen mich ja auch. Wieso denken die, dass ich das denke? Wieso schneiden die nicht, dass ich das jetzt frage, quasi als Spiel?
Mhm, damit sie die Antwort.
Ja. Und so ist es in dem Roman natürlich auch.
Und so ist es in diesem E-Mail von dieser Dame natürlich auch. Also genau. Es ist natürlich auch ein bisschen schräg zu fragen, ist das Buch ironisch? Auch wenn es Dirk Stermann geschrieben hat, ich meine, no, no, na. sage ich jetzt mal.
Nein, es ist nicht ironisch.
Es ist nicht ironisch. Die Betrachtungen über den kleinen Sohn, der im Buch Hermann heißt, führen unseren Helden auch dazu, sich mit seiner eigenen Sohnrolle auseinanderzusetzen. Das fand ich auch sehr interessant. Auch das kennt man, glaube ich, wenn man sich bewusst als Eltern sieht, dass man sich mit seinen eigenen Eltern nochmal ein bisschen auseinandersetzt. Hat sich das so reingeschrieben ins Buch oder war dir das ein Bedürfnis, die Herkunft des Helden auch zu beschreiben und auch diese vertragte Vater-Sohn-Beziehung, die sie in unserer Generation ja leider sehr, sehr, sehr oft gibt.
Ja, das hat sich tatsächlich reingeschrieben. Also das war dann so irgendwann so klar, dass das auch Teil des Ganzen ist. Also ich glaube, das ist eine sehr gute Formulierung. Es hat sich reingeschrieben. Das hatte ich mir auch nicht überlegt. Und es war sinnvoll, den eigenen Vater mit reinzunehmen. Ganz interessant, ich war am Wochenende in Duisburg in einem Museum, weil dort gibt es eine Ausstellung gerade über einen Großonkel von mir, der war Maler. Und die haben ein Bild, das bei mir in Wien hängt. Und das hängt dort auch. Und das sind alles wahnsinnig düstere Bilder, so expressionistische 20er-Jahre-Bilder. Und da war ich eben im Museum und der Museumsdirektor hat sich beschäftigt mit dem Onkel, dem Großonkel, und hat dann gesagt, naja, der arbeitet sich halt wahnsinnig auch an seinem wahnsinnig strengen Elternhaus ab, an seinem wahnsinnig strengen Vater, weil der war tatsächlich Gefängniswärter, also mein Uropa. Und dann habe ich auch so ein Foto wieder von meinem Uropa gesehen und habe mir auch so gedacht, Wahnsinn, wenn ich jetzt dessen Sohn wäre und dann aber plötzlich Maler werde, das hat der bestimmt nicht gut gefunden, dieser strenge Uropa. Und so ist es halt seit Generationen, oder? Dass wir uns alle abarbeiten. Alle Männer an den Vätern und den Müttern, und aber eben auch an allen Bildern, die wir im Kopf haben seit 1000 Jahren. Alle Frauen an den Mütterbildern, alle Männer an den Väterbildern. Und so wie sich die Väter irgendwie heute irgendwann mal lösen müssen von diesen tradierten Dingen, müssen sich die Mütter auch lösen von den tradierten Dingen. Weil aktuell ist es, glaube ich, noch immer so, da gibt es ja auch immer mal so Geschichten in guten Zeitungen, dass Mütter es auch verbieten eigentlich, dass Väter gut sind, weil sie glauben, der kann das nicht, weil sie halt auch 1000 Jahre Mutterschaft im Kopf haben.
Genau, kann die Windel einfach besser
wechseln. Ich kann das alles besser.
Ist leider so. Und ich kann auch die Küche besser putzen, alles. Eigentlich.
Ja. Eigentlich, ja. Und das stimmt vielleicht auch, aber trotzdem werden die Kinder irgendwann bis zur Matura großgezogen sein, auch wenn der Vater sich ausschließlich um sie kümmert. Sie werden vielleicht mal falsche Socken oder was weiß ich haben oder vielleicht mal einen Arzttermin nicht gemacht haben, aber es klappt.
Ja, dein Held erlebt das ja, weil seine Frau geht ja für ein halbes Jahr nach New York und lässt ihn quasi zurück. Allerdings hat er eine tolle Hilfe, nämlich Maxim.
Ja.
Maxim wird dann als Babysitter angestellt und Maxim ist ja jetzt nicht unbedingt das, was die Bobo-Eltern im 9. Bezirk sich so als idealen Partner für den 4-jährigen Bobo-Sohn vorstellen. Warum Maxim? Was hat er für Rolle in der Erziehung dieses armen kleinen Hermanns, dem es eh ganz gut geht?
Dem geht's gut, glaube ich. Das Tolle an Maxim ist, dass der alles das ist, was ich halt nicht bin und auch die Leute in meinem Umfeld alle nicht sind. Das ist jemand, der eine klare Idee hat. So. Der ist durchsetzungsfähig und so einfach irgendwie und trotzdem wahnsinnig hilfreich. Also er ist eine absolute Helferfigur. Er ist fast schon wie eine Erscheinung, finde ich. Wie so ein von Gott gesandter Käfigkämpfer, möchte ich sagen. Und mich faszinieren diese Leute, die so völlig anders sind als ich, die auch mit Gewalt körperlich anders sind, die so einen festen Händedruck haben und so, was ich alles nicht habe. Ich habe mich auch nie geprügelt als Kind. Und das fasziniert mich dann aber. Und wenn solche Leute aber auch noch empathisch sind, so wie Maxim, der eben empathisch sein kann, und auch noch deutlich intelligenter, als man ihm zuordnen würde, das gefällt mir halt.
Ich habe mich an eine Geschichte erinnert, da kann ich jetzt auch keinen Namen sagen, aber eine mir bekannte österreichische Journalistin, die hat eine Babysitterin für ihre Tochter gesucht und ich habe dann meinen Sohn vorgeschlagen, also meinen großen Sohn.
Ja, den ich erkenne.
Den du auch kennst, und sie hat dann gemeint, naja, das geht nicht, weil dann würde er so cool sein, dass der Vater des Kindes das nicht aushält, weil er ist definitiv uncooler als mein Sohn und deswegen muss er leider ein Mädel nehmen. Habe ich wahnsinnig an Maxim denken müssen, weil der klaut ja auch ein bisschen die Rolle. Also natürlich findet der kleine Hermann den Maxim, der ihm Boxhandschuhe kauft und mit ihm irgendwie Falten geht und im Radfahren lernt man schon so schnell nebenbei ein bisschen cooler als seinen Vater, der nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen kann, ja, genau, sozusagen.
Ja, es fällt auch mal der Satz im Vorgespräch, als er noch gar nicht da ist, dass dann sagen so Leute, ja, aber das wäre doch gut für den Kleinen, wenn er ein männliches Vorbild hätte.
Genau.
Und das sagen sie mir, der ich mit am Tisch sitze. Das ist schon brutal.
Mhm. Ja, wir sind leider schon am Ende des Gesprächs. Es gibt einen Satz, den habe ich mir ganz dick unterstrichen und den möchte ich gerne hier vorlesen, weil den finde ich einen der schönsten Sätze. Es gibt ja natürlich wie in jedem guten, tragischen Buch eine Beziehungskrise und Beziehungskrisen sind immer furchtbar. Wenn aber Beziehungskrisen auftreten, während Kinder da sind, sind sie halt besonders furchtbar. Und da schreibst du einen Satz. Moment, ich muss jetzt schneiden, ich finde den Satz nicht.
Bist du sicher, dass er in dem Buch ist?
Er kommt sicher in dem Buch. Ich lese gerade 4 parallel, aber er war in dem Buch. Denn da, ich habe ihn mir rausgegeben. Ich bin so eine Streberin. Unglaublich. Ja, und diesen Satz, der bringt so für mich auch die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit dieses Buchs und dieses Themas so ein bisschen aufs Tapet. Und der lautet, wir werden alles regeln wie zwei Menschen, die gemeinsam ein kleines Kind lieben. Und ich denke mal, das ist einfach ein wunderschöner Satz, wenn es eine Krise gibt oder wenn man sich trennt, dass man einfach nie vergisst, dass es da ein kleines Kind gibt, was beide abgöttisch lieben und wo es einfach darum geht, diesem Kind nicht zu schaden. Also danke für diesen Satz.
Gerne.
Und bevor Dirk Stermann uns eine kleine Stelle aus seinem neuen Roman Maxim vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern und ich bin der Literaturkritiker des Falters und habe Ihnen wie immer 2 Lesetipps mitgebracht. Bei dem ersten, Orwells Rosen, erschienen im Rowohlt Verlag, handelt es sich um ein Buch der US-amerikanischen Schriftstellerin und Essayistin Rebecca Solnit aus dem schönen Jahrgang 1961. Solnit ist unter anderem bekannt geworden mit dem Essay Men Explaining Things to Me, auf den der Begriff des Mansplaining zurückgeht, und hat jetzt mit Orwells Rosen auch wiederum einen sehr persönlichen, man könnte sagen, Essaykranz verfasst, der sich eben um Orwells Rosen und damit um das Faktum dreht, dass dieser Schriftsteller, englische Schriftsteller, der bekannt ist für 1984 und Animal Farm, eben auch ganz gerne Rosen gezüchtet hat, beziehungsweise angepflanzt. Er hat sich billig bei Woolworth besorgt. Und die Pointe ist, dass man sozusagen auch den schönen und vorgeblich nutzlosen Dingen des Lebens Beachtung schenken darf und soll, auch wenn man ein politisch aufrechter Linker ist. Und diese Essays, wie gesagt, meandern da, greifen verschiedenste Themen auf. Etwa wird die Biografie der Fotografin Tina Modotti, die Rosen fotografiert hat und zugleich eine Stalinistin war, aufgegriffen. Oder auch der bekannte Bread and Roses Streik von 1912. Daher kommt quasi die Forderung, wir kämpfen für Brot, aber auch für Rosen. Das zweite Buch, das ich empfehlen möchte, ist in der Edition Suhrkamp erschienen, ist ein Sachbuch des deutschen, an der FU Berlin unterrichtenden Philosophen und Ökonomen Philipp Lepenyes, 1971 geboren, und nennt sich Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens. Und dieses Buch kreist um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass es mittlerweile eine weit verbreitete Meinung ist, dass der Staat nicht das Recht hat, durch Verzichtsimperative oder Verbote in das Leben der Staatsbürger einzugreifen und dass das individuelle Trachten und Wollen sozusagen heilig ist. Lepenyes geht da zurück bis ins 18. Jahrhundert zu den klassischen Ökonomen wie Adam Smith, wo dem Handel und der ökonomischen Tätigkeit noch zugeschrieben wurde, dass die sozusagen fürs Gemeinwohl da sind. Man darf sich zwar bereichern, aber man gibt das Geld nicht für Luxus, also für sich selber aus, sondern reinvestiert es und leistet dadurch einen Dienst an der Gesellschaft. Und dann verfolgt Lepenyes im Detail ein bisschen so die Geschichte, die Entstehung des Neoliberalismus, an dem Österreich einen großen Anteil hat, über Ökonomen wie Ludwig von Mises oder Friedrich August von Hayek, später auch Nobelpreisträger, beide noch in der Monarchie geboren, gipfelnd dann vielleicht im Monetarismus eines Milton Friedman, der ideologische Ohrenbläser von Margaret Thatcher und Ronald Reagan war. Und die in diesem Fetisch der individuellen Freiheit, die auf eine ganz abstrakte und nicht mehr nachvollziehbare Art und Weise das Individuum und den Staat sozusagen in Gegensatz bringen. Also der Staat ist eigentlich sozusagen der Feind des Individuums oder des einzelnen Staatsbürgers, der sich selbst gar nicht mehr als Teil dieser Gemeinschaft begreift.
Ja, vielen Dank für die Tipps. Und nun liest Dirk Stermann uns eine kleine Stelle aus seinem Buch Maxim vor, erschienen im Rowohlt Verlag.
Früher erkannte man Europäer an ihren schiefen Zähnen, heute daran, dass sie ihren Kindern schon bei der Geburt ein Geschlecht zuordnen, sagte Cynthia, als wir in Montauk im Lobsterhaus saßen. Sie zuzelte mit einem Spieß kleinste Mengen weißen Fleisches aus einem dünnen Hummerärmchen. Am Nebentisch saß der Regisseur Volker Schlöndorff, der schon einmal Gast in meiner Fernsehshow gewesen war. Auf meinen Gruß hatte er mich nur fragend angeschaut und sich sofort wieder abgewendet. »Wir haben uns gedacht, Hermann ist ein Bub, weil er einen Penis hat«, sagte ich neutral. »Wow, really?« Cynthia lachte gespielt. »Überlass das doch bitte ihm. Er wird selbst definieren, was er ist. Du bist ein alter weißer Mann, der genderbegrenzt ist, weil du genderbegrenzt aufgewachsen bist. Aber good news, Dirk. Dein Kopf ist rund, damit deine Gedanken die Richtung ändern können.« Cynthia, die im Village eine Galerie leitete, sah mich an, als könnte ich Gnus nicht von Nasen unterscheiden. »Natürlich geben wir Hermann da jede Freiheit«, sagte Nina, die Cynthia vor Jahren in Bilbao kennengelernt hatte, vor meiner Zeit. »Genau«, warf ich ein. »Und deshalb geben wir ihm auch die Chance herauszufinden, ob er nicht lieber ein osteuropäischer Macho sein will.« Ich spürte, dass die Cocktails stärker waren, als ich gedacht hatte. Vielleicht war es auch der Jetlag, der stärker wurde, je älter ich war. Und weißer. Und männlicher. Ich fühlte mich wie eine beschwipste Ausgabe von Max Frisch, der sich mit seiner jungen Geliebten im Herbst seines Lebens den Atlantikwind um die Ohren sausen lässt, um das eigene Ohrensausen zu übertönen. Hermann starrte die Lobster an, die kurz zuvor lebend in kochendes Wasser geworfen worden waren. Er verstand nichts von den Gesprächen, die auf Englisch geführt wurden. »Sollen wir Deutsch reden?«, fragte ich ihn, auch um Cynthia in der Konversation loszuwerden, die mich mit ihrer penetranten New Yorkigkeit nervte. »Ja, bitte«, sagte mein Sohn. »Tut denen das weh, wenn sie in kochendes Wasser geschmissen werden?« »Bestimmt.« »Isst du deshalb auch nichts?« »Ja.« Und weil ich keine Ahnung hatte, mit welchem Werkzeug man welchen Teil des Tieres essen musste, aber das sagte ich Hermann nicht. »Gehen wir raus, das Meer anschauen?« »Von der anderen Seite?« »Ja, von Mamas Seite. Wir beide schauen hinüber zu unserer Seite des Meeres.« Er nickte ernst. Wir gingen hinaus und stellten uns in der Dunkelheit auf eine Düne. Man sah nichts als Schwärze und ahnte nur das Wasser anhand des Rauschens. »Da hinten sind wir«, sagte Hermann. »Genau, hinter der Dunkelheit. Bei uns ist schon Morgen.« »Maxim kann schon sehen, ohne Licht?« »Ja, bei ihm ist die Sonne schon aufgegangen. Magst du ihn?« »Klar, er ist echt cool.« »Und ich?« »Du bist mein Papa.« »Ist das auch cool?« »Ja, Banksy«, sagte er, »das ist auch cool.« Möwen kreischten.
Wir sind schon wieder fertig mit unserer heutigen Folge »Besser lesen mit dem Falter«. Zu Gast war Dirk Stermann mit seinem neuen Buch Maxim, erschienen im Rowohlt Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.